aber sind die Neuen? So hat Professor Hermann Hering seine Predigt überschrieben, die er heute selber bei uns halten wollte. Und nun kann er leider nicht kommen und lässt herzlich grüßen. Darin heißt es: In unseren Gottesdiensten wird heute eine ergreifende Geschichte verlesen. Sie beginnt im Stil anderer Wunderheilungen, die wir aus den Evangelien kennen. Es geht um 10 Aussätzige, damals unheilbare und verzweifelte Nichtse, ausgesetzt, für immer von der menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen. Körperliche Kontakte mit anderen Menschen sind für sie tabu und im damaligen Judentum gelten sie als Objekte göttlicher Strafe. Selber schuld gab man ihnen wortlos oder in giftigen Bemerkungen zu verstehen, so wie es heute sozial deklassierte, Obdachlose oder hilflose Migranten erfahren. Nach Maimonides wurden sie für üble Nachrede, Verleumdung und Klatsch, also für soziale Vergehen, bestraft. Noch im Mittelalter und weit darüber hinaus galten sie als bürgerlich tot. Später wurden sie in spezielle Heilanstalten eingeliefert, allenfalls in streng abgeriegelte Vorstädte eingeschlossen, die man später Ghetto genannt hätte. Das Pariser Stadtviertel Saint-Lazare ist so ein Ghetto gewesen und heute, welche Ironie, eines der luxuriösesten Quartiere der Stadt. Ihrer verzweifelten Lage steht das Handeln Jesu als schriller Kontrast gegenüber. Der Text stellt seine prophetische Souveränität heraus. Er belässt es beim bloßen Wort und verrät keinerlei Empathie, wie wir es erwartet hätten. Eine karge Aufforderung muss genügen. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Welche Priester sind denn gemeint? Sind sie in Galiläa und in Samaria überhaupt zu finden? Natürlich wissen die Hörenden damals schon mehr, als die Erzählung verrät, denn diese Ausgesetzten, geradezu aus dem Nichts heraus, werden wieder zu gesunden Menschen, ohne jede Hauchung oder freundliche Segensgeste, ohne jede Berührung oder lindernde Salbung. Jesu Wort genügt, um sie wieder zu gesunden, zu gesellschaftlich integrierten, in ihre Gemeinschaften aufgenommene Menschen zu machen. Welch ein Glück, welch eine Lebensrettung aus dem armseligen Tod, der in ihnen lauert. Doch jetzt erst setzt unsere Erzählung den eigentlichen Kontrast. Nur einer von den 10 unverhofft Geheilten scheint überhaupt zu verstehen, was da geschehen ist. Nur er kommt zurück, um Jesus zu danken. Und dieser Dank wird zum zentralen Thema, um die die Geschichte kreist. Jetzt erst, so die Darstellung, bricht aus Jesus eine persönliche Enttäuschung heraus. Es mag ja verständlich sein, dass 9 von den Geheilten in ihrem Glück weitereilen, nach Hause gehen, die Angehörigen ihrer Familien wieder in die Arme schließen. Doch nur einer von ihnen denkt darüber nach, was da eigentlich passiert ist, wem er das neue Glück verdankt. Die gedankenlose Oberflächlichkeit der Geretteten wird jetzt zum Thema. Und wie beim Gleichnis von menschenfreundlichen Samariter, stellt diese Geschichte den selbstbewussten Anhängern Jahwes, das Mitglied einer verachteten Sekte, als bitteres Beispiel vor Augen.
Ich betrachte es als einen Glücksfall, dass diese Geschichte heute an dem Tag verlesen wird, an dem vor 30 Jahren in Chicago der Grundtext des Weltethos-Projekts Feiern zum ersten Mal verlesen und feierlich bestätigt wurde. Denn die Stärke der Weltethos-Idee, die dieser Gemeinde bekannt ist, könnte zugleich zu ihrer Schwäche und Anlass zu einem großen Missverständnis werden. Das Weltethos rückt die Religionen in einen zeitgemäßen, weltpolitischen und weltkulturellen und weltreligiösen Horizont hinein, weil wir alle, auch die Angehörigen aller Religionen, zu Macht-, Friedens- und versöhnungspolitisch wichtigen Weltbürgern geworden sind. Dabei war es unabdingbar für das globale Weltgeschehen, säkulare, weltliche, kulturell und politisch wirksame Klammern zu finden. Dafür haben die Konstrukteure des Weltethos in ihren Religionen vier Grundregeln gefunden, die eine gemeinsame, friedliche und versöhnte Zukunft absichern können. Sie lauten kurz zusammengefasst: erstens Gewaltlosigkeit und Respekt vor dem Leben. Zweitens Gerechtigkeit und Fairness. Drittens Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Viertens Verlässlichkeit und gegenseitige Treue. Hinzu kam fünftens später unsere Verantwortung für die Schöpfung als einen schonenden Umgang mit den Ressourcen der Erde. Naja, sagen die Klügsten unter uns, nichts Neues. Diese Imperative und die mosaischen Verbote von Töten, Lügen, Stehlen und Ehebrechen, die kennen wir doch schon. Wozu noch das Pathos der Weltreligionen? Und in der Tat könnte das neue ethische Konzept zu einer Art von wirkungsloser moralischer Wiederaufrüstung verflachen. Das aber stimmt nur, wenn wir den humanen Ursprung und die religiösen Motivationen vergessen, die dahinter stecken, die Erinnerung an ihren Ursprung vergessen. Von wo leiten sich diese Grundregeln sowie die goldene Regel ab? Was ist denn die ursprüngliche religiöse Grundmotivation, die unsere Religionen zu diesen Folgerungen bringt?
Die Jesusgeschichte von den 10 Aussätzigen gibt genau darüber Auskunft. Und es ist ein Glück, dass die Perikopenordnung sie für heute vorsieht, wo wir das Weltethos feiern, denn es geht um Dankbarkeit, eine der tiefsten Wurzeln, aus denen in der Menschheitsgeschichte die ungeheuer vielfältigen Religionen mit ihren durchaus vielfachen weltlichen Regeln erwachsen. Wirklich? Auf den ersten Blick ist Dankbarkeit ja eine zwar angemessene, doch recht unscheinbare Tugend, die das Zusammenleben vereinfacht, mögliche Ecken und Konflikte abmildert und dafür sorgt, dass sich Menschen im täglichen Umgang von anderen anerkannt wissen. Schon Kinder werden dazu angeleitet, Danke zu sagen, und Erwachsene mühen sich redlich, dass ihnen zum Ende einer Information, einer Absprache oder eines Kaufs noch ein Danke über die Lippen kommt. In den großen asiatischen Kulturen spielt der Dank vielleicht eine noch größere Rolle als bei uns. Warum aber können Dank und Dankbarkeit das Zusammenleben so erleichtern oder, falls sie ausbleiben, so massiv vergiften? Offensichtlich haben wir es nicht nur mit einem oberflächlichen Formalismus und einer Höflichkeitsroutine zu tun. Ein zweiter Blick zeigt, es geht beim Dank um Tieferes, nämlich um eine existenzielle Grunderfahrung, die offensichtlich in allen Kulturen zu Hause ist. Wenn wir unseren eigenen Lebensweg bewusst und mit einigem Nachdenken gehen, dann wird uns bald klar, die entscheidenden Gaben und Lebensmittel haben wir unverdient, vielleicht unerwartet erhalten. Wären wir auf unsere eigenen Lebensleistung begrenzt und hießen wir auch Alexander, Napoleon, Elon Musk oder Bill Gates, es stünde armselig um uns. Wir besäßen keine Sprache und keine Orientierungsvermögen, keine unserer fünf Sinne, kein Ich und kein Leben, wir stünden als Nichts da. Deshalb ist die hochgepriesene Leistungsgesellschaft, die sich nur aus sich selbst begründet, im Grunde auf nichts gebaut. Anders gesagt, sie muss scheitern, wenn sie sich nicht ihrer Grenzen bewusst wird und ihre existenziellen Grundkonditionen akzeptiert. Deshalb gehört die Dankbarkeit dem Lebensvertrauen vergleichbar zu den lebensnotwendigen, weil sachnotwendigen Grundhaltungen, mehr noch zu den Grunderfahrungen, aus denen wir leben oder mit denen wir zumindest uns auseinandersetzen. Wem habe ich was zu verdanken? Und glücklich die Menschen, die ihren Dank adressieren können. Vielleicht ganz anonym an das Geschick und die herrschenden Umstände. Vielleicht können sie ihren Dank an Menschen adressieren, an ihre Eltern, an hilfreiche Ärzte oder zugewandte Erzieherinnen, einer freundschaftlichen Umgebung, vor allem den geliebten Partnerinnen und Partnern, mit denen sie ihr Leben teilen können oder konnten. Die Dankbarkeitsforschung, die vor allem in den USA zu Hause ist, weiß, dass uns eine Grundhaltung der Dankbarkeit, innere Stabilität, vielleicht sogar Gesundheit und ein langes Leben verleiht.
Gewiss, seien wir nicht naiv. Es gibt keine Dankbarkeit an sich. Sie ordnet sich immer in konkrete Lebenserfahrungen ein, die zugleich gebrochen sind und auch Enttäuschungen mitbringen. Dank und Dankbarkeit bieten keine Garantien. Auch die Gaben, für die wir dankbar sind, können zwiespältig sein. So zwiespältig wie vielleicht die Geberinnen und Geber der Gaben, die dafür eine aufopferungsvolle Dankbarkeit erwarten. Schlimm aber kann schließlich die Erfahrung der Leere sein, die viele Glücklose und Unerfüllte unter uns finden. Aber auch dann suchen wir nach Gründen der Dankbarkeit umso mehr, weil wir sie vermissen. Wir sind auf Beschenktsein und Anlässe zur Dankbarkeit angewiesen. Deshalb haben sich in den meisten von uns auch Netze, Erinnerungspools der Dankbarkeit gebildet, in dem wir uns gerne einfangen lassen und auf die wir an Gedenk- und Festtagen zurückgreifen. Sie bedeuten uns eine wohltuende Abhängigkeit, die uns deshalb beglückt, weil sie nicht abhängig macht, sondern Geborgenheit gibt. Ich erinnere an den Bericht eines Jugendfreundes. Einmal kühlte er sich im Bach seiner dörflichen Heimat ab, wie er mir erzählte. Er tauchte in das erfrischende Wasser unter, ganz im Wasser aufgehoben, und zu Hause fühlte er sich. Das habe ihm ein tiefes Glücksgefühl verschafft. Ich beneidete ihn um diese Erfahrung, denn mein erstes Eintauchen in Wasser war von den Ängsten des Ertrinkens begleitet. Natürlich hat das meinen Dankbarkeitserfahrungen nicht geschadet, mich aber darüber belehrt, dass eine jede Dankbarkeit auch von Gegenerfahrungen begleitet, in dramatische Situationen eingebunden ist. Vielleicht tritt bei vielen von uns irgendwann ein innerer Richtungsstreit auf, ob wir mehr unserer Dankbarkeit oder mehr unseren Enttäuschungen trauen sollen. Was soll und kann letztlich zählen?
Darauf müssen wir alle eine eigene Antwort finden. Doch können wir in diesem Zusammenhang Folgendes bedenken. Alle Weltreligionen, zumindest also die überregionalen, internationalen, bedeutsamen Religionen, sie leben aus Grunderfahrungen des Dankes. In ihren vielfältigen, oft überbordenden Erzählungen, Symbolwelten, Welterklärungen und Weisheitserwägungen bringen sie dieses Danken zum Ausdruck. Denn, so ihr gemeinsamer Schluss, es muss doch ein letzter Quell, eine letzte Instanz, ein letzter Name sein, dem wir uns verdanken und dem sich alles verdankt. Ihre heiligen Schriften sind voll von Dankbarkeit. Ich will dir danken aus ganzem Herzen und, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit, singen die Psalmen. Die Tora erwartet Freude und Lust des Herzens und Dank für die Güte, die Jahwe seinem Volk erwiesen hat. Dank für Gottes Recht und Barmherzigkeit atmet der Koran. Und man könnte diese Grundhaltung auch in den Schriften anderer Religionen aufspüren. Die Zentrale, der christliche Gottesdienst, trägt ursprünglich den Namen Danksagung, Eucharistie. Martin Luther nennt Dankbarkeit die wesentliche Haltung, das Herz des Evangeliums.
Soweit wir auch in die Religionen hineinschauen, Dank und eine dankbare Grundhaltung werden zu wichtigen Stellvertretern und Wegweisern des Göttlichen, also jenes letzten Ursprungs, was und wer auch immer das sei, dem wir uns alle verdanken und dem wir alles verdanken. Dies aber spiegelt eine religiöse Urerfahrung, dass Gott und das Göttliche in allem gegenwärtig ist. Vielleicht ist es angebracht, dass katholische und evangelische Gläubige noch einmal genauer über die von Augustinus geprägte Rechtfertigungslehre nachdenken. Paulus erinnert an die Geschichte von Abraham, der dankbar der göttlichen Verheißung vertraute. Seine Nachkommen seien so zahlreich, dass die Sterne am Firmament sein würden. Die Anerkennung von Schuld spielte in dieser ersten Rechtfertigungsgeschichte keine Rolle. Allein dieses dankbare Vertrauen war es, das zum innigen Einverständnis zwischen Gott und Abraham, dem späteren Abraham, führte. Kommen wir zum Projekt Weltethos zurück. Dieses Projekt lebt in seinen weltweiten spirituellen, ethischen, pädagogischen und gesellschaftspolitischen Schattierungen davon, dass es sich nicht in seine tausend Aktivitäten verzettelt, sondern sich immer wieder an seine spirituelle, ja mystische Grundlage erinnern lässt. Sie erkennt Gott, den Geber, die Geberin, als Grund und Ziel unseres Dankes. Dies ist die spirituelle Klammer, die weltethisches Handeln und Verhalten am Leben hält. Dabei sollten wir den Realismus der heutigen Jesuserzählung nicht vergessen. Nur einer der 10 Aussätzigen ist zurückgekommen, um Jesus zu danken. Was halten wir von den anderen 9? Sollten sie nicht in ihrem Aussatz zurückfallen, weil sie keine Heilung verdient haben? Doch ich meine nicht, dass sie einfach undankbar waren. Zunächst waren sie wohl mit ihrem neuen Glück beschäftigt. Frohlockend kehrten sie zu ihren Familien zurück. Vielleicht können wir sie als Vertreter einer außengeleiteten, vom Glanz der Welt und von ihrem unverhofften Glück betörten Gesellschaft betrachten. Und ich gehe davon aus, dass bewusst oder unbewusst die Erfahrung der Dankbarkeit auch in ihnen schlummerte, auch wenn sie keinen Ausdruck dem verliehen. Auch in den Weltreligionen, diesen sind erwachsen, Entschuldigung, die Dankbarkeit erwachsen, Kulturerscheinungen sind Dank und Dankbarkeit nicht selbstverständlich. Zu viele ihrer Vertreter haben die Religionsformen als Gewohnheit übernommen und lassen sich von Machtgier, Rechthaberei und Missgunst zerfressen. Sie verbrennen heilige Bücher und träumen von der Ausrottung derer, die sie für ungläubig halten. Das ist bitter.
Umso dringender ist der Appell, das Weltethos nicht nur an die Welt, sondern auch an die Religionen enthält. Denkt bitte nach, kommt zu euch und macht euch klar, was euch eure Traditionen sagen. Ihr seid Beschenkte und ihr seid da, um dieses göttliche Beschenktsein zu feiern. Belebt eure Netzwerke des Dankes. Und zugleich lautet der Appell, bildet euch nicht ein, dass nur ihr Beschenkte seid. Wer faktisch beschenkt ist und wer hat das Leben, die Sinne, die Freude nicht anderswoher empfangen, erträgt den Ursprung der Geschenke faktisch in sich. Dankbarkeit ist immer schon eine Vorstufe zur Religiosität. Gott ist in allen Menschen, in der gesamten Menschheit gegenwärtig. Deshalb gereichen Weltgestaltung, Kooperation und Arbeit an einer in Frieden versöhnten Menschheit allen Menschen zur Ehre, unabhängig, ob sie den Schenker aller Gaben ausdrücklich nennen, ihn in den Mitmenschen ehren oder weniger bewusst dahinleben. Gott hat alle Menschen in sein Heilsprojekt eingeschlossen. Für unsere Religionen ist es Zeit, dieses gemeinsame, gottgewollte Projekt endlich gemeinsam anzupacken und in Dankbarkeit zu feiern. Keine kategorischen Imperative, sondern Erfahrungsräume der Dankbarkeit, prophetische Weiterführungen der empfangenen Gaben treiben die Religionen zu ihrem umfassenden Weltinteresse voran. Gleich, ob sie ihren genuinen Antrieben folgen oder den neuen weltethischen Horizont bewusst ergreifen. In der katholischen Leseordnung stoßen wir heute auf Römer 13, Vers 8. Dort steht derselbe Appell mit dem anderen Wort. Niemandem bleibt etwas schuldig, außer der gegenseitigen Liebe. Wer die anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Dies gilt auch für eine globalisierte, säkularisierte und ernüchterte Welt. So Hermann Hering. Nun lob mein Seel den Herrn.